Moin und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, meinem Podcast, den ich auch liebevoll als digitale Krabbelgruppe bezeichne. Schön, dass ihr da seid. Schnappt euch eure Dinkelwaffeln und Quetschis und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin dann mal Vater, dem Papa-Podcast. Heute mal wieder mit meinem guten, bekannten Dr. Martin Soder. Heute haben wir ein Thema, das ist, es geht darum, um das Sexleben, sagen wir mal, während der Schwangerschaft und danach hauptsächlich. Und der Martin war schon mal da bei mir im Podcast und ich würde ihn für die, die jetzt ihn noch nicht kennen, noch mal kurz vorstellen. Der Martin ist 41, richtig?
Richtig.
41 Jahre, wohnt hier im Bereich Karlsruhe, ist hier born and raised, ist dann nach seinem Studium für Medizin, hat er seinen Facharzt gemacht für Frauen, für Gynäkologie und Geburtshelfer.
Richtig, für Facharzt für Gynäkologie und Geburtshelfer.
Genau, ist unter anderem tätig hier in Kliniken, also jetzt in einer anderen Klinik in Bruchsal und als Geburtshelfer und was ist das dein Titel in der Klinik dann? Geburtshelfer oder?
Also ich bin dort einfach Oberarzt. Und werde wahrscheinlich wieder schwerpunktmäßig mich um die Geburtshilfe kümmern.
Ja.
Aber wir machen auch unsere gynäkologischen Operationen im Dienst. Also alles, was so ein Frauenarzt so tut.
Okay, das macht er dann dort jetzt in Bruchsal. 41 Jahre hatte ich gesagt, du bist Vater von zwei süßen Töchtern und hast eine Frau, die Hebamme ist.
Richtig.
Also quasi so das typische Stewardess und Pilot, Frauenarzt und Hebamme, hätte ich fast gesagt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich einen auf den Deckel.
Musst was ins Klischee-Schwein schmeißen.
Genau so, schön ins Phrasenschwein rein, das Ding. Du hast eine eigene Praxis hier in Ettlingen, eine Frauenarztpraxis schon länger, die hast du von deinem Vater übernommen. Und das Allerbeste, da war ich selber schon, du machst einen Geburtsvorbereitungskurs. Von Mann zu Mann für Männer. Dieser Geburtsvorbereitungskurs, ich verlinke euch den Kurs auch in den Shownotes und dann könnt ihr euch da mal anschauen. Gutes Geschenk für die Mamas, für werdenden Mamas, für die werdenden Väter, aber auch für die werdenden Väter, um sich vorzubilden. Nur Männer, wie so groß sind die Gruppen ungefähr?
Wir gucken, dass es nicht mehr als 15 oder 16 sind, also schöne kleine Gruppen, dass man gut ins Gespräch kommt.
Ja, und vorzügliche Verpflegung. Es gibt immer mal, man trifft sich bei einem gemütlichen Bier, sage ich immer. Natürlich auch ohne Bier, aber mit dem Bier macht Spaß, dann sitzt man gemütlich zusammen. Es war ein toller Tag. Geht ein Tag, ne? War's?
Genau, ja.
Also von 8 bis 16 Uhr ungefähr, oder wie war's?
9 bis 17 Uhr.
9 bis, ja.
Müssen die nicht so früh aufstehen am Wochenende.
Ja, also sehr zu empfehlen, schönes Geschenk, Geburtsvorbereitungskurs von Mann zu Mann. Da hast du auch Unterstützung vom Simon, der im letzten Podcast war oder in einem Podcast mit der Endometriose.
Genau.
Der unterstützt sich da und dann brieft ihr da die werdenden Väter, was deren Aufgabe ist.
So sieht's aus, wir versuchen's.
Hat gut geklappt, also mir hat's gut geholfen. Zum heutigen Thema, das Sexleben während der Schwangerschaft beziehungsweise auch danach ist immer so ein heikles Thema. Das greifen wir heute an. Ich habe mir dich an einer Seite geholt, um vielleicht mal mit irgendwelchen Vorurteilen aufzuräumen, beziehungsweise, ja, ich sag mal, vielleicht das männliche Vorstellungsvermögen dementsprechend in die richtige Norm zu lenken, wie das abläuft quasi nach einer Geburt oder was passieren kann und was halt dementsprechend auch das Sexleben verändert. Also ist das ein Thema in der Praxis? Fragen das welche?
Also in der Praxis fragen es die Männer selten.
Ja.
Bei den Kursen ist es immer ein Thema.
Ja.
Also auch bewusst, ich spreche es auch bewusst an. Ich habe während meiner Ausbildung auch so eine kleine Zusatzausbildung in Sexualmedizin gemacht, weil ich finde, du hast ja so schön gesagt, hot wie Chili.
Ja, ja, das ist so.
Also es ist auf jeden Fall ein Thema, was irgendwie alle betrifft. Ne?
Ja.
Und ich denke, es gehört voll in unsere Facharztkompetenz rein, dass wir auch mit den Paaren sowohl mit den Frauen als auch mit den Männern da ordentlich drüber reden können. Deshalb habe ich mich da ein bisschen mit Wissen bewaffnet. Ja. Und es ist auch einfach ein Thema, das macht Spaß. Ne? Also das, jeder redet irgendwie dann doch gerne drüber, ja, weil es einen betrifft. Ja,
ja, ja, vor allem nach so einer Schwangerschaft, wenn das Kind da ist, dann ist ja schon, oder beziehungsweise auch während der Schwangerschaft, verändert sich ja schon einiges. Also es ist, sagen wir mal, wenn der Körper der Frau sich verändert und so, das ist schon was anderes, weil man dann irgendwann ja auch nicht mehr so, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte damit nie das Problem, aber irgendwie sieht eine Frau dann irgendwann auch während der Schwangerschaft anders aus. Also sie, keine Ahnung, es gibt Wassereinlagerungen, der Bauch wird dicker, der Körper verändert sich. Und ich glaube, dass das schon manchmal, den einen macht es vielleicht ein bisschen heißer, und den anderen vielleicht halt eben nicht oder die andere halt eben nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel mal, dass man sich irgendwie abgeneigt dem Gegenüber fühlt, also seinem Gegenüber. Oft ist die Vorstellung, dass das sexuelle Verlangen der Frau in der Schwangerschaft, ich kenne immer diesen Satz, springt sie dich jetzt mehr an während der Schwangerschaft. Verstehst du, wie ich das meine?
Ich verstehe es, ja. Also ich muss schmunzeln, so wie du das so schön umgangssprachlich sagst, weil es tatsächlich so häufig auch in den Kursen angesprochen wird.
Ja.
Wir Männer sind ja da ein bisschen banal manchmal,
ja, genau.
weil wir uns einfach gar nicht anders zu helfen wissen, als so ein bisschen banaler auszudrücken. Du hast jetzt in dieser Vorrede zu deiner Frage hin schon so viele Sachen angesprochen, die da total wichtig sind. Ne?
Ja.
Also manche Frauen haben da negative Effekte in der Schwangerschaft. Ne? Die haben ihre Übelkeit, die haben vielleicht auch mal eine Blutung, denen geht es nicht gut, die fühlen sich vielleicht auch nicht so attraktiv.
Mhm.
Das beeinflusst natürlich die Sexualität, ne? Das eigene Bild. Es gibt aber auch Frauen, man spricht da so von dem Schwangerschaftsglow, ne? Also
ja. Ja.
Einfach durch diese Hormone sich selber noch mehr mögen als vorher, die sich attraktiver finden, die sich mehr sexy finden. Das strahlt dann natürlich auch auf die Männer, dieser Glow.
Ja.
Ne? Also wenn eine Frau sich attraktiv fühlt, wenn die so, ich sage jetzt mal auch ganz banal, man möge es mir verzeihen, in diesen Schwangerschaftshormonen so badet, ne? Und alles so ein bisschen besser durchblutet ist, alles so ein bisschen ja, weiblicher ist, als es vielleicht vorher ist, das ist natürlich auch ein positiver Effekt auf die Sexualität. Also zum einen ist es individuell sehr unterschiedlich, dass es Frauen gibt, die da eine viel höhere Lust haben, eine viel höhere Libido. Zum anderen kann es auch sein, dass es in den die Schwangerschaft teilen wir ja ein so in drei Trimester, ne? Drei Drittel. Das erste und das dritte, das sind immer die so ein bisschen, sagen wir mal, anstrengender sind. Das erste kommt die Übelkeit, die Müdigkeit schlägt so rein.
Ja. Ne?
Auch vielleicht die Sorge um die Schwangerschaft, bleibt die Schwangerschaft bestehen oder nicht. Das dritte Drittel ist dann so das, wo man sagt, naja, so ganz gut beweglich ist man vielleicht auch nicht mehr, die Wassereinlagerungen sind da, aber das zweite Drittel ist häufig das Drittel, wo man sich richtig wohlfühlt in der Schwangerschaft. Die Frauen spüren das Kind, die wissen, dass alles in Ordnung ist, die sind noch gut beweglich, die haben so diesen Hormoncocktail. Also da kenne ich doch viele Frauen, die sagen, also da habe ich meine Sexualität uneingeschränkt genießen können.
Ja, also das heißt nicht, dass nur weil man schwanger ist, dass es 9 Monate und dann halt plus X beendet ist.
Nee, aber auch das gibt's. Auch das ist gehört, das Spektrum des Normalen ist da irgendwie sehr groß.
Ja.
Ne? Es kommt einfach total auf das Paar und auf die Frau an. Also ich finde, die Sexualität ist ja sowieso was, da ist man eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig, ne?
Ja,
wenn
das
einvernehmlich zwischen diesem Paar abläuft. Und dann gibt's auch Paare, die wirklich sagen, also wir haben jetzt 2 Fehlgeburten hinter uns und wir machen uns so Sorge, dass irgendwas passiert. Wir haben auch keine Lust, weil Angst hemmt natürlich immer die Lust. Wir haben Angst, dass was passiert. Die werden sich vielleicht tatsächlich einfach überhaupt nicht zum Stelldichein verabreden in der ganzen Schwangerschaft.
Ja, aber kann das, gibt es da irgendwas, gibt es da irgendwelche Bedenken, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, dass die sich jetzt dann, die vielleicht schon 2 Fehlgeburten hatten oder sowas oder dementsprechend, wo es nicht geklappt hat, kann Sex in dieser Phase irgendwas bewirken, dass das nicht klappt, eine Schwangerschaft? Also, dass es abgeht oder sowas?
Nee, also in dieser frühen Schwangerschaft nicht. Was in der frühen Schwangerschaft manchmal passiert oder was häufiger mal in der Frühschwangerschaft passieren kann, ist, dass es zu Blutungen kommt. Mhm. Und gerade diese Blutungen können auch mal kurz nach dem Geschlechtsverkehr stattfinden. Und das ist natürlich was, da lassen es die Paare dann hinterher, weil sie einfach Sorge haben. Die landen dann bei uns im Krankenhaus mit der Blutung und müssen uns dann erzählen, dass sie vielleicht gerade vorher Geschlechtsverkehr hatten. Ja. Das ist eine Situation, die man als Paar jetzt vielleicht nicht so häufig erleben will. Aber da würde man sagen, passiert nichts. Es ist alles noch so klein.
Ja.
Dann gibt es Situationen in der Schwangerschaft, wo man doch aufpassen muss und wo man den Paaren auch sagt oder vom Geschlechtsverkehr abrät. Mhm. Zum Beispiel, wenn die Plazenta unten vor dem Muttermund liegt, also so eine sogenannte Plazenta previa, da kann der Geschlechtsverkehr, also wir reden jetzt vom penetrativen Geschlechtsverkehr, vaginal, da kann der natürlich auch negative Auswirkungen haben, weil es dann wirklich zu Blutungen kommen kann, die auch das Kind beeinflussen können.
Okay.
Auch bei einer Frühgeburtlichkeit, also wenn wir wissen, der Gebärmutterhals ist schon sehr kurz und wir wollen da eigentlich Ruhe reinbringen, dann ist Sex und auch ein Orgasmus zum Beispiel nicht das Ideale, weil es da immer mal natürlich zu Kontraktionen von der Gebärmutter kommt.
Auch beim Orgasmus?
Gerade beim Orgasmus. Mhm. Also die Gebärmutter hat eigentlich einen Mechanismus, dass die mit dem Orgasmus, um eine Schwangerschaft entstehen zu lassen, so ein bisschen so einen Unterdruck erzeugt, um auch die Spermien nach oder den Weg nach oben zu erleichtern. Ne? Ja. Also so leichte Kontraktionen beim Orgasmus sind normal und sind auch gut und sind auch bei einer normalen Schwangerschaft völlig in Ordnung.
Ja.
Da passiert nichts. Aber wenn ich jetzt sowieso schon eine Patientin habe, wo ich mir große Sorgen mache, dass das Kind zu früh kommt, oder wenn ich eine Patientin habe, wo die Plazenta an der falschen Stelle sitzt, dann muss ich manchmal tatsächlich auch sagen, also am besten lassen. Ja, verbieten kann man es den Leuten natürlich auch nicht. Ne? Aber die klare Empfehlung wäre dann, auf den vaginalen Geschlechtsverkehr zu verzichten.
Okay. Für mich wäre die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel, man hat das Paar und man war vorher sehr aktiv, sage ich mal, dann kommt die Schwangerschaft und man hat die Situation, dass es vielleicht unangenehm wird für die Frau. Aber selber hat sie halt, wir haben gerade darüber gesprochen, das Verlangen ist groß bei vielleicht auch der Frau, die diesen Schwangerschaftsglow hat. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern bei meiner Frau, weil die hatte irgendwas an sich, die wurde einfach noch für mich irgendwie noch schöner. Das war wirklich, das ist wirklich
exakt so. Kann ich bestätigen. Also nicht von deiner Frau, sondern von meiner Frau.
Ja, aber das war wirklich so. Das muss man ehrlicherweise gestehen. Das war so dieser Schwangerschaftsglow. Der hat so einen Kick nochmal reingebracht. Und das war ein ganz anderer Drive, der dann so in der Beziehung war. Gar nicht jetzt unbedingt zwangsläufig auf das Sexleben bezogen, sondern die hat wirklich anders dargestellt. Gut, man hat, okay, es ist jetzt, ich muss es ein bisschen revidieren, weil die erste Zeit ging es ihr echt schlecht und da war wirklich in keinster Weise an irgendeiner Art und Weise Intimität zu denken, weil ihr einfach immer schlecht war oder viel. Und da saß sie manchmal da wie ein Häufchen Elend und dann hast du halt dann gesehen, boah, okay, da quält sich gerade jemand wirklich durch mit der Übelkeit und was dich dann so diesen ganzen Veränderungen. Aber es war trotzdem irgendwie dieser Glow da, dass ich so gedacht habe, sie ist einfach wunderschön.
Wenn wir jetzt gerade darüber reden, gibt es irgendwelche Stellungen für Paare, die jetzt, sagen wir mal, sehr sexuell aktiv waren, aber halt jetzt aufgrund der Schwangerschaft nicht mehr so sein können, also aufgrund der Anatomie?
Ich glaube nicht, dass es ein Patentrezept gibt. Also ich meine, zu den Positionen, klar, jetzt im letzten Drittel der Schwangerschaft wird man sicherlich jetzt nicht mehr so leicht in allen Positionen guten Geschlechtsverkehr haben können. Aber man kann sich anders helfen. Also ich weiß nicht, wie bei dir die Sexualität angefangen hat, als du in die Pubertät gekommen bist. Wahrscheinlich auch nicht direkt mit dem Geschlechtsverkehr. Und
mir wird ganz heiß.
Das, ja, du hast auch ein bisschen rote Backen, muss ich sagen.
Wangen.
Rote Wangen, Entschuldigung.
Warte ich. Nicht, dass du dir nicht vorstellst. Wir sitzen hier übrigens nackt.
Ja, nein, aber was ich damit meine ist, da als wir in diesem Alter die Sexualität entdeckt haben, ja, da war ja auch nicht das Nonplusultra jetzt direkt der
Geschlechtsverkehr,
sondern da war das ja auch schön, die Intimität durch Streicheln, durch Kuscheln durch vielleicht dann den ersten Oralverkehr.
Ja.
Flashbacks. Lauter solche Sachen, ne?
Ja.
Und das, klar, jetzt, wenn man dann irgendwie so ein gewisses Alter erreicht hat und die Beziehung auch eine gewisse Stabilität erreicht hat, dann wird man da ja auch, soll jetzt nicht schräg klingen, aber man wird ja so ein bisschen
erfahrener,
ja. Spontaner, vielleicht auch manchmal ein bisschen anspruchsloser, dass man sagt, das muss auch jetzt nicht jedes Mal irgendwie so ganz hochgehängt super Tantra-Sex über Stunden sein. Ja.
Quick and dirty.
Zum Beispiel, ja, ist ja auch schön, wenn das gerade passt, wenn die Lust auf beiden Seiten da ist. Aber das meine ich, man darf es, glaube ich, auch nicht immer zu hochhängendes Thema. Ja.
Ja.
Also es gibt sicherlich Phasen in so einer Beziehung, wo die Sexualität voll im Fokus ist.
Ja.
Und dann gibt es Phasen, wo das vielleicht ein bisschen wieder aus dem Fokus rausdriftet, weil man einfach viel zu tun hat, weil eben eine Schwangerschaft da ist, weil sonst irgendwas jetzt mehr im Vordergrund steht.
Ja.
Und das ist auch okay.
Ich habe die Erinnerung, wenn ich jetzt so zum Beispiel, wenn es nicht so funktioniert, es eher so ist, dass der Mann nicht mehr will. Also ich habe ein paar Bekannte, die haben halt irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist immer, wenn ich nach Hause komme, ich muss immer ran. Das ist natürlich auch nicht das Gute, ne? Da gibt es auch Veränderungen, also gerade beim Mann. Das dreht dann irgendwann vielleicht, wenn es nicht wirklich klappt. Oder siehst du das anders?
Also ich kann das zu 100% bestätigen, was du sagst. Also ich kenne solche Paare. Ich weiß, dass das ist auch, sagen wir mal, Thema der Zeit, ne? Also die Paare entscheiden sich vielleicht später für die erste Schwangerschaft, für das erste Kind. Es muss alles irgendwie viel mehr geplant sein, ne? Und dann setzen die ihre Verhütungsmethoden ab oder hören auf zu verhüten und wollen dann, dass es sofort funktioniert, ne? Mit Sex nach Eisprung. Und das kann auch die Männer dann schon manchmal stressen, ne? Wenn sie, genau wie du sagst, ne? Anstrengender Tag, du kommst nach Hause und deine Frau begrüßt dich mit einem positiven Ovulationstest, ne? Ja. Also mit einem Eisprungtest, okay, hier, jetzt wäre mal wieder Zeit.
Ja.
Und eigentlich hast du noch nichts gegessen, hast noch nichts getrunken und würdest dich total wohl auf der Couch fühlen, ohne irgendwas zu machen.
Ja.
Aber das ist das auch, sowas macht ja eine Beziehung aus, ja, dass, dass das mal vielleicht mehr von beiden Seiten gewollt ist, mal weniger von beiden Seiten gewollt ist, dass man da auch ein bisschen Geben und Nehmen hat, ne? Also ich denke, die allermeisten, die in einer längeren Beziehung sind, wissen, dass es auch mal Situationen gibt, wo ein Teil der Beziehung oder ein Partner oder Partnerin dann an dem Tag vielleicht gerade nicht so viel Lust hat, aber trotzdem mitmacht, ne?
Ja.
Ohne dass das jetzt nicht einvernehmlich ist.
Ja,
aber
ich weiß, was du meinst.
So ein bisschen
der Beziehung wegen, hätte ich fast gesagt.
Der Beziehung zu Liebe. Und es ist ja auch tatsächlich manchmal so, dass dieses alte Sprichwort, der Appetit kommt beim Essen, dass es auch in der Sexualität manchmal funktioniert.
Ja.
Ne? Dass du denkst, naja, eigentlich habe ich nicht so richtig Bock, aber wenn man dann dabei ist, sag mal, das war doch irgendwie jetzt cool.
Ich meine, im Grunde genommen liegt es ja ganz oft hauptsächlich auch am Mann, der jetzt, sag ich mal, einfach sein Verlangen hat. Die Frauen haben so viele Veränderungen, mit denen sie zu kämpfen haben. Das sind vielleicht irgendwelche Blutungen, das ist die Übelkeit, das ist die Veränderung vom Körper, das sind vielleicht irgendwelche Schmerzen oder Veränderungen durch irgendwelche Muskeln, die sich vorbereiten und so, dass das einfach gerade einfach nicht gut ist. Und da, ich glaube, das müssen wir Männer irgendwie auch verstehen, ist meine Vermutung, dass so viele Veränderungen die Frau durchmacht, dass man auch einfach sagen kann, okay, ich muss jetzt einfach auch darauf verzichten. Ich hatte vielleicht mal eine Zeit, wo es abging wie die Luzi, sag ich mal. Und dann kommt halt die Phase, wenn halt das sich alles, ich drücke das jetzt mal umgangssprachlich aus, wie ein Nicht-Mediziner, sich alles irgendwie einnistet. Und du hast das damals in dem Kurs beschrieben, die Muskeln dehnen sich und der Rücken und das Becken geht auseinander oder kriegt eine andere Position, wenn ich mich richtig
Ja, es wird alles ein bisschen.
Drüsen werden größer und ja. Und diese Problematik muss, glaube ich, in die Köpfe der Männer, dass man dann irgendwann auch seine eigenen Bedürfnisse im Hinblick auf die Sexualität vielleicht auch zurückschraubt. Das ist so meine
Das würde ich auch
Überlegung, oder?
Komplett so unterschreiben. Ja. Und ich denke, das ist den allermeisten Männern auch vollkommen klar, dass jetzt nicht das Sexleben so weitergeht wie vor der Schwangerschaft. Das ist ein komplizierter Prozess, weil du hast ja eben angesprochen, diese Schwangerschaft resultiert ja aus der gelebten Sexualität von vorher, die dann manchmal sogar etwas zwanghaft gelebt wird, hin zu dem Punkt, dass man endlich schwanger wird, wo man wirklich sagt, okay, das hat jetzt nicht mehr viel mit reinem Lustsex zu tun, sondern auch mit einfach, wir wollen jetzt ein Kind, wir wollen jetzt schwanger werden, alle im Umfeld sind schon schwanger, bei uns klappt es nicht und so. Ja. Also das heißt, dein Sexleben sorgt dafür, dass du jetzt in der Situation mit der Schwangerschaft bist und beeinflusst gleichzeitig auch wieder dein Sexleben. Ne? Das ist eine komplizierte Phase, würde ich sagen, für eine Geburt und für eine Geburt, sage ich schon.
Für Schwangerschaft.
Für das Paar, also die Schwangerschaft und die Geburt. Wir werden ja vielleicht auch noch da später mal drüber reden, wie dann so eine Geburt das Sexleben hinterher beeinflusst. Und da muss man einfach irgendwie als Paar, sage ich mal, großzügig miteinander umgehen. Ja, also da muss man aufeinander aufpassen und sagen, okay, du hast weniger Lust. Ich kenne auch Tage, wo ich weniger Lust habe. Jetzt ist es halt so. Ne?
Die Freiräume quasi.
Die Freiräume, ne?
Ich kann mich daran erinnern, dass es bei meiner Frau so war, als sie schwanger wurde, war sie sehr emotional. Also es war so, wir hatten viele, sie hatte Höhen und Tiefen, die waren so irgendwie so, man hat so gemerkt, okay, da spielt jetzt alles irgendwie so alles mit rein. Hast du Erfahrung, was so häufige emotionale Veränderungen? Ich habe zum Beispiel eine gute Bekannte, die hatte, also die sind schwanger geworden oder die Frau ist schwanger geworden und ab dem Zeitpunkt hatte sie nicht annähernd mehr, da hat ihr Mann sie quasi angeekelt. Also so eine emotionale Veränderung. Die hat gesagt, sie wusste gar nicht, wie das war. Sie war schwanger, auf einmal war so nicht so, ich stelle mir das so vor, wie manche haben das ja, die sind schwanger und können dann ab dem Zeitpunkt keinen Kaffee mehr riechen. Und so stelle ich mir das gerade vor mit dem Mann. Gibt es das? Oder ist das normal? Oder?
Naja, also ich würde sagen, normal ist es nicht. Also, dass es das gibt, hast du ja gerade bewiesen, weil das ist ja offensichtlich eine Person aus deinem Umfeld. Ich kann mir das doch vorstellen. Also, es gibt dazu auch Untersuchungen, dass Frauen um den Eisprung rum andere Männertypen bevorzugen als außerhalb des Eisprungs. Sprich, um den Eisprung geht es rein evolutionär, so um, wer ist denn jetzt hier gesund und groß und stark und was weiß ich was.
Ja.
Und nach dem Eisprung geht es evolutionär dann auch ja darum, wer kümmert sich denn um mich und das Kind, wer ist denn ein guter Papa, wer ist ein guter Familienvater. Ja? Und tatsächlich kann ich mir vorstellen, jetzt in Analogie zu diesen Veränderungen, dass eben eine Schwangerschaft mit diesen vielen hormonellen Veränderungen auch dazu führen kann, dass man sagt, dann, also irgendwie früher fand ich meinen Partner attraktiver, als ich ihn jetzt vielleicht in der Schwangerschaft finde.
Also es ist nicht mehr so, aber sie hat gesagt, das war danach, war das so, dass sie ich konnte den nicht riechen, mehr oder weniger. Ne?
Das gibt es aber ehrlich gesagt, jetzt wo wir da so drüber quasseln, gibt es das auch umgekehrt, also, ne, also wir beide haben das jetzt ja als Schwangerschaftsglow irgendwie ganz positiv empfunden bei unseren Frauen, aber es gibt schon auch Männer, die dann mit schwangeren Frauen nicht so richtig was anfangen können. Ja? Also die diesen Glow vielleicht nicht sehen können oder vielleicht auch Angst haben, dass sie irgendwie was falsch machen, die dann da eben sehr zurückhaltend sind.
Okay. Wir haben jetzt über das Emotionale mal gesprochen, so dass sich das verändern kann und dass man, bezüglich des Eisprungs. Wir haben vorhin noch mal darüber gesprochen, da habe ich das schon mal so erwähnt, da ging es um die körperliche Veränderung. Gibt es irgendwelche körperlichen Veränderungen, die jetzt, sage ich mal, die das auch beeinflussen, diesen Geschlechtsverkehr, was du oft mitkriegst in der Praxis, keine Ahnung, meine Hüfte tut weh oder mein Rücken tut weh oder ich habe keine Ahnung, das, was ich jetzt gerade erzählt habe mit den Bändern an den Rippen oder wie das auch immer, ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern, aber gibt es solche körperlichen Veränderungen, dass es einfach körperlich nicht so richtig funktioniert?
Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Die körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft, das sind meistens jetzt keine, sage ich mal, gefährlich-medizinischen Veränderungen, aber lästige Sachen, also Rücken, Iliosakralgelenk, ne? Wo die Frauen Probleme haben mit dem Becken. Es gibt vorne am Beckenring einen Knorpel, die Symphyse, da kann es Lockerungserscheinungen geben, die von der Natur gewünscht sind in einem gewissen Maße, ne? Weil das Kind soll ja dadurch das Becken durch, die aber, wenn es zu viel ist, einfach auch Schmerzen bereiten. Wir haben ja vorhin schon über die anderen körperlichen Sachen, also die Übelkeit, es kommt dann das Sodbrennen noch irgendwann dazu. Ja? Die Bänder, von denen ich da im Kurs gesprochen habe, das sind die sogenannten Mutterbänder. Mhm. Ne? Also die Gebärmutter ist ja nicht, die schwebt ja nicht da irgendwie im Bauchraum der Frauen rum, sondern die ist ja festgemacht eigentlich und wächst und zieht dann sozusagen an einem Aufhängeapparat. Mhm. Das ist wie wenn du jetzt, ich weiß nicht, kannst du einen Spagat?
Ja.
Gut, also ich kann keinen Spagat und wenn du jetzt einen Spagat vormachen würdest und ich
nee, heute geht das nicht
und ich würde das dann versuchen, dann so ungefähr muss man sich das vielleicht vorstellen, ne? Also du ziehst an Bandstrukturen, du dehnst Bandstrukturen über eine relativ kurze Zeit, ne? Die Gebärmutter wächst ja sehr, sehr schnell. Und das macht eben diese ziehenden Unterbauchschmerzen, die so bis in die Leisten, bis in die Schamlippen, in die Innenseiten von den Oberschenkeln reinziehen können. Und all das fördert nicht die Lust.
Was ist denn jetzt nach der Geburt so die Deadline, dass man dann sagen kann, okay, jetzt kann es wieder losgehen?
Ja, also da kommt es jetzt sicherlich sehr darauf an, ob es zu einer Verletzung gekommen ist, im Bereich der Vagina, im Bereich der Schamlippen. Wenn es keine Verletzung gab, würde ich sagen, das, was man früher immer gesagt hat, ist so diesen Wochenfluss abwarten, ne? So 6 bis 8 Wochen. Das ist jetzt wissenschaftlich nicht unbedingt haltbar, also man muss diesen Wochenfluss nicht abwarten. Aber die meisten oder viele machen es sicherlich.
Ja. Ne? Geht also, ja jetzt so eher so um the roundabout Zeit, so dass man das sich vorstellen
kann. Also wenn die Patientinnen kommen so nach 6 bis 8 Wochen zur Nachsorgeuntersuchung bei uns in die Frauenarztpraxis, wo wir eben genau das checken. Also wir gucken einmal, hat sich die Gebärmutter schön wieder zurückgebildet? Wie sehen denn die Verletzungen aus, wenn es welche gab? Und da geht es ja jetzt auch nicht nur um die Verletzungen direkt am Genital, sondern auch zum Beispiel um den Kaiserschnitt. Ne? Ein Kaiserschnitt ist ja eine große Operation, die dafür sorgt, dass man jetzt hinterher nicht direkt wieder voll in die Sexualität einsteigt. Bei den Verletzungen am Damm, in der Vagina, an den Schamlippen, teilweise sogar an der Klitoris gibt es mal so kleinere Verletzungen. Da ist es tatsächlich so, dass die Frauen sich da langsam wieder rantasten sollten, wäre meine Empfehlung. Ja.
Also dass man einfach probiert quasi. Genau. Und dann halt mit einem gewissen Respekt oder Abstand, sondern mit einer gewissen Vorsicht vorgeht.
Genau, quasi. Also auf jeden Fall muss es sehr zärtlich sein, muss es sehr vorsichtig sein. Ja. Wenn die Frauen, wenn ich merke bei dieser Nachuntersuchung, die haben da große Sorgen davor, dann empfehle ich ihnen prinzipiell immer auch ein Gleitgel zu benutzen. Und auch gar nicht darauf zu warten, ob man das braucht oder nicht, sondern ich würde das einfach so benutzen, damit auch gar nicht die Situation entsteht, dass es eben nicht funktioniert. Die Feuchtigkeit ist dann vor allem, wenn die Frauen stillen, auch nicht so gegeben.
Okay, weil das trifft sich gut, dass du das sagst, weil es gibt ein paar, die, ich hatte ja vorher Fragen gestellt im Vorfeld und da haben schon die eine oder andere gesagt, dass erstens die Lust noch nicht wieder da ist und dass sie halt einfach noch nicht, dass es halt nur gehen würde, wenn sie mit einem Gleitgel arbeiten müssten. Ne? Und jetzt ist halt bei manchen die Frage, wann kommt das, wann tritt das wieder ein, dass man ja quasi, ja, ich drücke es jetzt mal so umgangssprachlich aus, mal wieder feucht wird. Also, dass da keine, die Damen haben es ausgedrückt, es ist Wüste.
Ja, ich hab's gesehen, die Frage. Das hängt vom Stillen ab, tatsächlich. Also wenn die Frauen stillen, dann sind da Hormone unterwegs, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit in der Scheide, das Feuchtwerden, so wie du es genannt hast, jetzt gar nicht so gut funktionieren kann. Ja. Und ich würde das ehrlich gesagt, oder empfehle ich, ich würde es da gar nicht drauf ankommen lassen. Ich würde von vornherein das mit Gleitgel oder mit einem, kann man auch mit einem Kokosöl ist im Moment so hoch im Kurs, mit sowas zum Beispiel machen. Ja. Das ist Punkt eins. Und wenn ich merke, die haben da wirklich Sorge davor und ich sehe, dass medizinisch aber alles korrekt ist, also der Dammriss, der Vaginalriss ist alles gut verheilt, ich kann da, wenn ich untersuche, nichts Besonderes sehen und merke, die haben trotzdem Angst, dann sage ich, dann probiert es mal alleine, macht mal irgendwie solo, ohne den Druck, dass da ein Partner dabei ist, mit Finger, mit Spielzeug, einfach um zu gucken, wie fühlt sich das denn an, weil man ist dann doch immer alleine etwas entspannter und kann auch alleine mit dann eventuell Schmerzen anders umgehen, als wenn man sich diesen Schmerzen ausgeliefert fühlt.
Ja, gegebenenfalls auch aufhören. Wenn es jetzt wirklich nicht gut ist, dann hat man, wenn der Partner quasi dabei ist und es tut weh, dann würde ich der, sagen wir mal so, ist es vielleicht nicht bei allen Frauen so und viele sind auch glücklicherweise schon so weit, dass sie sagen, hör auf. Aber ich würde der einen oder anderen unterstellen, beziehungsweise dem einen oder anderen Mann unterstellen, dass er nicht aufhören würde oder nicht aufhören wollen würde, sondern man zieht es dann durch.
Ja, so. Also
weißt du, wie ich meine?
Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es solche Konstellationen gibt. Und auch jetzt, also klar, kann ich mir vorstellen, dass es bei manchen Männern so ist, dass sie dann einfach da vielleicht zu wenig Rücksicht nehmen würden. Ja. Aber man muss auch umgekehrt daran denken, dass es auch für einen Mann, also der normale Mann wird ja seiner Frau nicht wehtun wollen. Ne? Und wenn der merkt, er tut seiner Frau weh, dann ist es ja für beide irgendwie ein traumatisches Ereignis. Ne?
Ja, das stimmt.
Der Frau tut es beim Geschlechtsverkehr weh, der Mann merkt, der Geschlechtsverkehr tut meiner Frau weh. Und das ist kein guter Weg in die Sexualität zurück. Ne?
Hilft nicht.
Oder wenn es passiert, muss man zumindest einfach ganz offen darüber sprechen. Ja. Ja. Muss die Frau sagen, okay, vielleicht ist einfach noch ein bisschen zu früh.
Ja.
Wir versuchen mal was anderes. Und dem Mann muss einfach klar sein, dass er da einfach sehr vorsichtig sein muss.
Ja. Und auch Geduld mitbringen muss.
Also Geduld ist A und O, auf jeden Fall.
Es gibt noch eine Frage, die würde ich gleich mit anschließen, weil es halt wieder darum geht, dass man halt, du hattest gerade das Stillen angesprochen, und da ist jemand gewesen, der schon sein zweites Kind gerne angehen würde, aber 8 Monate stillt und halt noch keine Periode hat. Wie kann man es weiter probieren? Oder?
Ja, also das ist durchaus normal. Also wenn die Mama, die dir da geschrieben hat, regelmäßig stillt, dann wird der Prolaktinspiegel, also der Hormonspiegel, so hoch sein, dass wahrscheinlich noch kein Eisprung stattfindet. Und wenn kein Eisprung stattfindet, dann findet auch keine Periode statt. Ja. Das ist ja auch so, was man den Patienten dann doch manchmal erklären muss. Also es kommt immer zuerst der Eisprung und danach kommt die Periode. Auch für diejenigen, die eben gerade kein Kind wollen, ja, mit denen sitze ich dann nämlich da nach der Geburt die 6 bis 8 Wochen und sage, naja, wir müssen über Verhütung sprechen. Ah,
da habe ich auch noch gleich noch,
Weil eben zuerst der Eisprung kommt und wenn du den sofort wieder triffst, weil um den Eisprung halt dann einfach auch die Lust mehr da ist bei den Frauen, dann wirst du keine Periode haben.
Ja. Ja.
Aber wenn ich jetzt, ich glaube 8 Monate waren es, wenn ich es richtig weiß, 8 Monate voll stillen, wenn da jetzt noch keine Beikost dabei ist oder jetzt so langsam eingeführt wird, kann das auch noch ein paar Monate dauern. Ja? Also das ist durchaus normal.
Ja, okay.
Und das ist gut und wichtig für das Kind. Und es ist auch anstrengend, wenn man eben 2 so kleine Kinder nacheinander hat. Also von daher würde ich auch da empfehlen, wenn, ich kenne jetzt die persönliche Situation nicht.
Ja, natürlich.
Aber würde ich prinzipiell empfehlen, ruhig noch ein bisschen zu warten, dass der Körper der Frau sich ein bisschen erholen kann. Dass dann erstmal wieder ein Zyklus kommt, bevor dann die nächste Schwangerschaft wieder eintritt.
Also in dem Fall halt auch Geduld.
Geduld, ja.
Du hast es gerade angesprochen, da ging es darum, dass du die Leute eingroovst, sag ich mal, auf Verhütung.
Ja.
Ich musste damals im Krankenhaus, ehrlicherweise, ich musste unfassbar lachen, als die Ärztin sagt, jetzt müssen wir das Verhütungsthema angehen. Ich habe meine Frau angeschaut, sie hat mich angeschaut und ich wusste, ich zitiere jetzt Hazel, die hat das damals gesagt, der Laden ist zu, da geht nichts, das ist, kannst vergessen, ne? Und so, warum ist das Pflicht im Krankenhaus, dass man das machen muss oder ist das?
Also ich wüsste nicht, ich habe es nicht unterschrieben, dass ich es machen muss, ich beobachte solche Szenarien auch immer mit einem gewissen Schmunzeln.
Okay.
Wenn unsere ganz jungen Assistenzärztinnen, die selber noch keine Eltern sind,
ja,
vielleicht aber ein ausgefülltes Sexleben haben, dann die jungen Eltern auf Wochenbettstationen, bevor die am dritten Tag nach Hause gehen, ja, darüber aufklären, wie das jetzt mit der Verhütung aussieht, weil es genauso ist, wie du sagst. Also, dass jetzt da direkt die Sexualität wieder zum einen da ist,
ja,
ja, und dann auch noch die Fähigkeit, schwanger zu werden, ja, sofort wieder da ist, das ist quasi ausgeschlossen. Ja. Das ist, sehe ich als meine Aufgabe im niedergelassenen Bereich, wenn die Patientin nach 6 bis 8 Wochen kommt zur Untersuchung, dann muss man mit denen reden. Und da kommt es auch nochmal drauf an, stillen die oder stillen die nicht.
Ja.
Ne? Aber dann sollte man tatsächlich eine Verhütung wieder thematisieren.
Ja, okay,
am dritten Tag nach der Geburt würde ich sagen,
ja, ich weiß,
da ist der Laden zu.
Ey, wir haben uns angeguckt, meine Frau und ich, Marina, wir haben uns totgelacht nicht, aber wir haben uns angeguckt. Und erstmal lag da dieser kleine Knopf,
ja,
der quasi alles an Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und ich hatte überhaupt gar nicht auf dem Schirm und dann wurden wir aufgeklärt und ich habe gedacht, was ist denn jetzt los, Leute? Da meine Frau hatte einen Kaiserschnitt, der tat ihr ein bisschen weh, aber der war auch gut. Also das war alles, ist alles gut verheilt und die war relativ zügig auch wieder auf dem Dampfer, sage ich mal. Aber als die das uns erklärt, dann habe ich gesagt, ich habe gar keine Motivation, weil, und ich war völlig fertig, weil meine Frau war fertig, ich war fertig und dann habe ich mir das so vorgestellt, weil da waren auch welche, die hatten einen Dammriss und zwar wirklich, die sind über den Flur gelaufen wie auf rohen Eiern, sage ich mal. Also bei denen hat man angesehen, dass denen das da unfassbar wehtut. Und dann musste ich mir vorstellen, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so geschmunzelt habe, aber dass die da liegen mit ihren Schmerzen, der Mann dabei ist und dann kommt jemand an, ey, jetzt müssen wir mal über Verhütung reden. Das ist doch, deswegen wollte ich jetzt wissen, ist das Pflicht oder sind das halt die Übermotivierten?
Ja, das steht vielleicht schon irgendwo in irgendwelchen, ja, Standards, aber ich würde sagen, das ist jetzt sicherlich nicht essentiell. Mhm. Ne?
Depressionen, die dann einsetzen, spielen natürlich auch noch mit rein, ne?
Spielen da und spielen auch in der Schwangerschaft schon mit rein, ne?
Ja.
Also auch in der Schwangerschaft gibt es einen kleineren Anteil von Frauen, mhm, die so in eine Depression reinrutschen, nach der Geburt einen etwas größeren Anteil, mhm, und die spielen natürlich, also die psychische Gesundheit oder die psychische, ja, Verfassung ist ja ganz eng verknüpft mit, ja, der Sexualität.
Ja,
also wenn man sich nicht wohlfühlt, wenn man psychisch nicht gut drauf ist, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir funktioniert es dann irgendwie nicht so richtig.
Ja,
ich habe da dann keinen Bock und selbst wenn meine Frau mich dazu
animieren will,
da muss ich schon alle Tricks rausholen.
Ja,
aber meiner Frau würde es wahrscheinlich bei mir gelingen.
Ja, wahrscheinlich. Aber wenn man halt wirklich, ich würde auch, sagen wir mal, ich würde meiner Frau dasselbe unterstellen, aber ich glaube, sie würde auch es merken, dass es einfach jetzt nicht geht. Und das muss ich, glaube ich, bei den Männern auch einstellen, dass sie merken, dass es nicht funktioniert gerade. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, oder?
Genau. Und eben auch da ist eine Partnerschaft das, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss ja aufeinander aufpassen. Ne?
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob du dich auch an den Part vom Kurs erinnern konntest oder ob du da schon 2 oder 3 Bierchen getrunken hast.
Aber möglicherweise.
Aber auch da sage ich den Männern ja, da gibt es so eine Folie zum Wochenbett, wo auch die Psyche immer mit draufsteht,
ja,
ne? Wo ich auch immer sage, ihr merkt es zuerst, wenn es euren Frauen nicht gut geht. Die Frauen versuchen dann doch häufig so die Fassade aufrechtzuerhalten, ne? Familienbesuche, sogar vielleicht auch vor der Hebamme, so irgendwie nicht sich jetzt in Anführungszeichen die Blöße zu geben, hat alles gut geklappt, die haben vielleicht eine schöne, normale, gute Geburt gehabt,
ja,
die haben ein tolles, gesundes Kind und die wissen gar nicht, warum geht es mir denn so schlecht, warum rutsche ich denn jetzt in eine Depression rein?
Ja.
Ja? Die Männer, die sind da ganz wichtig, ne? Weil die das als Erster dann entdecken. Ne?
Ja.
Und klar, also besides der Sexualität, ja,
ja,
geht es dann auf jeden Fall einfach darum, auch zu gucken, dass man da als Paar zusammenhält und,
ja,
dass man sich Hilfe sucht in,
ja,
so einer Situation.
Das ist wichtig. Achtet ihr als Frauenärzte dann auch darauf? Also habt ihr irgendwelche Fragen? Ich meine, gibt ja immer diese Fragen, wie fühlen Sie sich? 1 bis 5 gut, ich stehe gut auf, 1 bis 5 gut? Oder,
ja, also oder? Ich arbeite kann es nur für mich sprechen, ich arbeite da jetzt nicht mit irgendwelchen standardisierten Fragebogen, ja, aber wenn ich tatsächlich die Patientin über die Schwangerschaft kennenlerne, ja, und die dann auch im Wochenbett wieder sehe, dann bilde ich mir ein, dass ich auch eine gewisse Chance habe, das rauszufiltern, dann, wenn die jetzt nicht total gute Schauspielerin ist.
Sieht man das denen dann an? Also sieht man, boah, da kommt eine richtig abgekämpfte, mit Wochenbettdepression geplagte.
Also ich glaube, die Wochenbettdepression sieht man den Frauen jetzt nicht unbedingt an, dass die alle abgekämpft sind oder dass viele abgekämpft sind, das sieht man denen an. Also ja, das ist natürlich eine mega schwierige Phase, ne? Also du schläfst schlecht oder gar nicht. Du hast die ganze Zeit irgendwie da so ein kleines Wesen, was mehr oder weniger 24 Stunden Aufmerksamkeit braucht und auch diese Körperlichkeit, die da drin ist, ne? Die ja auch die Sexualität stark beeinflusst, ne? Also du hast ein Kind, was die ganze Zeit deinen Körper beansprucht als Mama, ja? Beim Stillen sowieso, aber auch sonst diese körperliche Nähe, die du quasi die ganze Zeit jemanden zur Verfügung stellen willst und musst aber auch. Ja. Ja. Das ist natürlich was, wo du dann auch mal einfach froh bist, wenn du mal keinen Hautkontakt hast und niemand an dich ranlässt, sondern einfach
overtouched.
Wo du dann deinen Körper einfach für dich selber hast.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Problem. Das muss man, glaube ich, als Mann auch verstehen, wenn man wenn man jemanden hat, der permanent 24/7, 365 Tage im Jahr, ist es ja noch nicht dann ganz, aber dauerhaft an dir rumnuckelt und wirklich alles, die Frauen sitzen ja auf dem Klo und ich meine, gut, bei so Kleinkindern ist das nicht, aber wenn die anfangen, flügge zu werden, dann sitzen die auf der Toilette und können auch nicht mal in Ruhe ihr Geschäft machen, wo man einfach mal die Tür schließen kann, weil immer einer um sie herum tingelt, ne? Also das muss man halt auch, diese Overtouchedheit muss man auch als Mann, glaube ich, wirklich das, ich selber habe das gar nicht so wahrgenommen, also ich habe das wahrgenommen, dass das Kind immer da ist, aber ich hatte nicht so dieses Fingerspitzengefühl, ich habe das wohl gemerkt, aber ich hatte nicht dieses Fingerspitzengefühl, dass es eine Overtouchedheit gibt, so dass man sagt, boah, jetzt lass mich mal einfach alle mal gerade in Ruhe. Meine Frau hat das zwar gesagt, das ist immer gut, Kommunikation, das hat viel gebracht, aber ich habe das nicht so, ich kann das nicht so nachvollziehen, weil ich diese Overtouchedheit nicht fühlen kann. Also wenn jemand sagt, boah, ich bin müde, ich bin abgekämpft, ich habe Kopfschmerzen, ich habe heute keine Lust auf Liebe machen mit dir, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn jemand sagt, boah, ich liebe dich und es ist schön, wir haben ein Kind, aber ich bin jetzt im Moment, bitte, ich will jetzt einfach niemand.
Lass mir meinen Körper mal für mich alleine gerade.
Ich will gerade einfach, dass niemand an mir rumnuckelt. Nirgendwo möchte ich irgendwelche Körperflüssigkeiten am Körper haben oder irgendwelche Sabber-Sachen oder so. Ich möchte einfach gerade mal liegen und wenn es geht, 6 Stunden am Stück schlafen oder 4 vielleicht oder vielleicht gerade 2, je nachdem. Ja. Und von den 2 möchte ich nicht noch eine halbe Stunde irgendwo rumackern. Das kann ich schon verstehen.
Nee, und das ist tatsächlich was wir Männer verstehen oder lernen müssen zu verstehen, weil wir haben es in diesem, sagen wir mal, wir sitzen jetzt hier beide und wir reden beide von unseren Frauen und ich stelle fest, wir sind beide nicht so ganz moderne Männer, ne? Weil wir bilden uns vielleicht ein, wir sind jetzt nicht mehr
Neandertaler.
Aber offensichtlich haben doch unsere Frauen den Großteil so in diesen ersten Wochen und Monaten mit den Kindern gemacht, ne?
Ja.
Und das ist einfach eine krasse Situation, ne?
Ja, das sehe ich genauso. Also ich rechne das der auch hoch an. Also wir haben schon eine gleichberechtigte Beziehung, aber es ist schon so bei uns, dass in dieser Beziehung Marina ja schon eine war, die sich viel mehr kümmert, viel mehr Nähe zu dem Kind hat und viel mehr, das ist so wie, ich sage immer so in dieser, das hast du auch bei dem Kurs gesagt damals, wenn man Elternzeit nimmt als Vater, dann ist man irgendwie so gefühlt, dass dem ersten Monat so das 5. Rad am Wagen und reicht die Windel oder holt irgendein Tuch oder trägt das Kind mal oder geht mal raus. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, man kommt auch nicht so richtig dazwischen, auch wenn man das will. Aber ich muss immer sagen, ich habe den tiefsten Respekt davor, wie eiskalt die aufgestanden ist, das Kind gewickelt hat, nachts, Tag, Nacht und irgendwie bleibt doch wohl der Großteil, ist doch wohl auch irgendwie an ihr hängen geblieben, obwohl ich viel geholfen habe. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, da war ich schon so, da bin ich heute im Nachgang, fällt mir das auf und wenn ich zurückblicke, das muss, wenn wir nochmal ein Kind bekommen würden, würde ich mich noch mehr reinhängen, weil ich das glaube, dass ich war zwar schon weit und wir haben das auch gleichberechtigt, aber ich glaube, man kann immer noch mehr machen, weil ich konnte meinen Kaffee bei der Arbeit in Ruhe trinken und meinen Nachtdienst und konnte da oder im Spätdienst konnte ich in Ruhe Kaffee trinken und ein Brötchen essen und die Dusche genießen und zu Hause ging der Punk ab, ne? Und genau. Das muss man, ich würde uns nicht als Neandertaler und auch nicht als zurückgewandt oder so bezeichnen, aber man muss sich, glaube ich, klar sein, ich weiß nicht, ob musst du ja nicht bestätigen, aber ich mir als Mann muss mir klar sein, dass die Frauen, dass die mehr sind als nur, jetzt müssen wir mal wieder Sex haben in dem Moment. Die haben so viel zu tun, da ist Sex in meinen Augen das Letzte, woran man irgendwie denken sollte.
Überhaupt oder? Nicht. Und das zeigt ja auch dann manchmal den Egoismus von uns Männern, sage ich mal. Ne? Ja,
absolut.
Wir hätten jetzt gerne irgendwie Sex, aber können uns alleine duschen in Ruhe, können alleine auf Toilette gehen, können unseren Kaffee alleine trinken. Und das haben die Frauen dann doch manchmal in diesen Situationen nicht.
Ne? Ja.
Also ja, auf jeden Fall. Da ist noch viel Arbeit.
Ja, definitiv. Das ist, aber da bist du ja glücklicherweise direkt an der Quelle mit deinem Kurs von Mann zu Mann, jetzt so zum Schluss.
Ja, also es sind auch mittlerweile ab und an mal welche, die noch gar nicht schwanger sind in meinem Kurs. Also das habe ich jetzt schon mehrfach gehabt, dass die sich sozusagen den Kurs mal angucken, weil ein Freund gerade schwanger ist und die kommen einfach mit, um sich in das Thema reinzufinden. Finde ich, das ist so eine Situation, die, glaube ich, in den letzten 2 Jahren jetzt irgendwie 2-3 Mal vorgekommen ist. Finde ich eigentlich irgendwie eine coole Sache.
Ja, absolut. Also von daher, und da bist du ja an vorderster Front am Kämpfen und kämpfst auch mit einer gewissen Art für die Frau und dafür, dass es bei dem Mann mehr Verständnis in die Birne reingeht. Ansonsten bedanke ich mich für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten könnt ihr ganz normale Fragen über Instagram stellen. Ich bin da mal Vater. Natürlich auch an den Martin.
Sehr gerne.
Den verlinke ich euch in die Shownotes auch nochmal, seinen Instagram-Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt gesund. Martin, hast du noch was du noch mit auf den Weg geben möchtest?
Nö, es hat mir wie immer Spaß gemacht mit dir.
Danke. Und dann werden wir wahrscheinlich noch mal wieder voneinander hören. In diesem Sinne, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.